Er hat gesagt, es gehört zu einem reifen und lebendigen Glauben dazu, dass wir erfassen, was eigentlich die Gnade Gottes ist. Dass wir das verstehen, dass wir das in uns aufnehmen, dass das Teil von uns wird. Und er hatte drei Punkte, wenn ich es richtig notiert habe. Wie gesagt, könnt ihr ihn nachher nochmal fragen, ob ich es gut mitgeschrieben habe. Er hat gesagt, alles in unserem Leben ist Gnade. Alles ist ja Gnade Gottes, dass wir haben, was wir haben, dass wir sind, wer wir sind, dass wir tun können, was wir tun können. Eigentlich kommt alles aus der Gnade heraus, die wir geschenkt bekommen haben durch Gott in unserem Leben. Dann war es ein zweiter Punkt, und an den möchte ich heute im Wesentlichen anknüpfen. Gnade ist das Gegenteil von dem, was wir verdient hätten. Eigentlich hätten wir diese Gnade Gottes gar nicht unbedingt verdient. Das ist uns geschenkt. Und drittens, Gottes Gnade ermöglicht uns, die Herrlichkeit Gottes zu erleben, in die Herrlichkeit Gottes einzudringen. Also wenn ihr die Predigt noch nicht gehört habt, könnt ihr sie gerne nachschauen auf unserem YouTube-Kanal. Könnt ihr nochmal reinschauen und euch das nochmal einfach aufnehmen. Und ich möchte heute in meiner Predigt ein bisschen auf diesen zweiten Punkt, auf diese andere Seite der Medaille eingehen. Gnade ist das Gegenteil von dem, was wir verdient hätten, hat der Chris gesagt. Und es wirft ja die Frage auf, was hätten wir denn verdient? Was hätten wir alle verdient? Und die Antwort, biblisch gesehen, ist einfach. Das Gericht, die Gerechtigkeit Gottes, die uns mit voller Härte treffen müsste. Denn Gott ist ein gerechter Gott. In 5. Mose, Kapitel 32, Vers 4 heißt es, jetzt muss ich das Ding einschalten, jetzt. Er ist der Fels. Seine Werke sind vollkommen, denn alle seine Wege sind recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm, er ist gerecht und wahrhaftig. So wird Gott hier beschrieben. Gerecht ist Gott. Gott ist ein gerechter Gott. Oder im Psalm 33, Vers 5. Warum will das nicht? Vielleicht kannst du, ich habe glaube ich nur Bibelverse drin, dann musst du gut zuhören, Jones. Psalm 33, Vers 5. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist voll der Güte des Herrn. Gott ist ein gerechter Gott. Und wie sind wir? Also jetzt aus biblischer Sicht, nicht wie wir uns fühlen, sondern was fällt die Bibel letztlich für ein Urteil? Römer 3, ab Vers 10, da sagt der Paulus, wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ganz schön drastische Aussagen hier über uns. Vielleicht kommt hier ein bisschen eine andere Übersetzung, das weiß ich nicht ganz genau. Das, was ihr lest, ist, glaube ich, die Luther-Übersetzung. Und was ist die Konsequenz daraus? Auch da ist Paulus sehr deutlich, Römer 6, also drei Kapitel weiter, Vers 23, sagt er, der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir alle hätten den Tod verdient, nicht nur den körperlichen Tod, sondern den geistlichen, den ewigen Tod. Das Gericht Gottes, darüber möchte ich heute sprechen, oder über die Gerechtigkeit Gottes, um genau zu sein. Und das ist ja ein Thema, das ich gar nicht so oft in dieser Deutlichkeit bringe. Also wer meine Predigten aufmerksam verfolgt, der merkt, es klingt schon hier oder da an, aber es ist selten, dass ich mal einen Sonntag über Gericht oder über Gerechtigkeit spreche. Das hat verschiedene Gründe. Naja, erstens mal ist es ein ganz unpopuläres Thema. Ja, also das hat mich jetzt noch nie von was abgehalten, aber das ist vielleicht ein Punkt, warum das selten kommt. Vor 500 Jahren war das Thema deutlich attraktiver, da konntest du richtig, war das so ein Gassenhauer, aber heutzutage ist es einfach nicht mehr so populär. Aber das ist gar nicht so der Punkt. Ich habe Sorge, dass diese Thematik auch zu Irrlehren führen kann. Denn man kann beim Glauben in zwei Richtungen vom Pferd fallen, also man kann in viele Richtungen vom Pferd fallen, aber zwei wesentliche. Man kann Glauben so als so ein Wischiwaschi-Konzept irgendwie verkaufen, das gut für dein Leben ist und Gott ist immer nur der Liebe, immer nur der gute Gott, und wenn du nur richtig glaubst und richtig betest, dann wirst du gesegnet mit Wohlstand und Wohlergehen. So, oder ja, Jesus ist halt dein Vergebungsautomat, du kannst eigentlich alles machen, was du willst. Das ist so die eine Seite. Und die andere Seite, wo man vom Pferd fallen kann, ist eben so ein ganz strenges, so ein angstmachendes Evangelium. Ja, du musst aufpassen, was du glaubst, du musst aufpassen, Gott ist ein zorniger Gott und das Gericht kommt auf uns alle und wir werden alle untergehen. Und pass nur auf, was du machst, sonst droht das Gericht, sonst wird Gott zornig auf dich und du verlierst dein Heil auch wieder. Ja, das sind so diese zwei Extreme und das sind beides Irrlehren. Ich hoffe, ihr folgt mir noch, gell? Also, ja, nicht, dass ihr jetzt hier das Falsche mit nach Hause nehmt. Beides Irrlehren. Zwei Seiten dieser Medaille. Der dritte Punkt, warum ich selten so deutlich über das Thema Gerechtigkeit spreche oder Gericht oder wie auch immer, dieses ganze Sammelsurium an Themen auch, ist, weil ich bislang auch davon ausgegangen bin, dass wir da einigermaßen auf dem gleichen Stand sind. Ja, also dass wir da so ähnlich denken in diese Richtung. Und in letzter Zeit ist immer wieder, sind solche Themen an mich herangetragen worden, ist es aufgetaucht, aufgeploppt. Und ich habe Sorge, ja, dass wir da vielleicht einfach unterschiedliche Sichtweisen haben, dass wir da vielleicht auch die Gefahr haben, dass Einzelne vielleicht vom Pferd fallen, ja, vielleicht auf irgendeiner Seite. Da lehne ich mich jetzt natürlich auch aus dem Fenster. Ich hoffe, ich trete niemandem auf die Füße damit. Ich kann das auch alles sehr falsch sehen. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir uns das anschauen, diese andere Seite der Medaille. Weil Chris letztes Mal über Gnade geredet hat, dachte ich, jetzt ist eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt. Jetzt greife ich das Thema mal aus dieser Perspektive auf. Also, ich habe gesagt, wir hätten eigentlich das Gericht Gottes verdient. Ja. Weil Gott ein gerechter Gott ist. Und Gnade ist, dass wir eben nicht das bekommen, was wir verdient hätten. Das hat der Chris das letzte Mal deutlich ausgeführt. Ja? Wir bekommen nicht, was wir eigentlich verdient hätten. Dass Gott ein gerechter Gott ist, steht jetzt biblisch gesehen außer Frage. Aber ich gehe noch so ein bisschen drauf ein, woher das kommt. Gott ist ein gerechter Gott. Die Bibel ist da sehr eindeutig. Ich habe am Anfang zwei Verse vorgelesen. Aber schlagt die Bibel auf, wo ihr wollt, das Thema kommt immer wieder. Also Gott ist ein gerechter Gott und trotzdem spüren wir in unserem Leben, dass nicht immer alles gerecht ist, oder? Es geht nicht immer gerecht zu. Wir haben ein ganz sensibles Gespür dafür. Also wer Kinder hat oder mit Kindern zu tun hat, der weiß es natürlich. Ja, Kinder haben ein ganz starkes Gespür dafür. Ja, der andere hat mir mit der Schaufel auf den Kopf gehauen. Ja? Und dann ist es auch relativ eindeutig, wer da im Recht ist und wer im Unrecht ist. Vielleicht ist das noch schwarz-weiß. Aber in unserem Leben ist es ja auch so, dass wir Dinge sehen, wo wir merken, da geschieht irgendwie Unrecht. Und das Problem ist, dass wir aber merken, das ist alles so verwoben miteinander, dass es sich gar nicht einfach auflösen lässt. Ja? Und ganz einfach lösen lässt und Gerechtigkeit auch herstellen lässt. Wir sehen, oft sind die Themen, da passiert Unrecht, aber da ist vorher auch schon Unrecht passiert und es geht immer so weiter. Ja, man denke nur mal an den Konflikt Gaza-Israel zum Beispiel. Da passiert Unrecht. 7. Oktober ist wahnsinniges Unrecht geschehen. Und jetzt, wo der Krieg im Gazastreifen tobt, geschieht auch Unrecht. Und vorher ist auch schon Unrecht. Und das lässt sich gar nicht mehr auseinanderklamüsern. Und dieses Gefühl, dieses Gespür, was richtig und was falsch ist und ob was gerecht ist oder nicht, das ist schon von Anfang an in uns reingelegt. Und zwar in 1. Mose Kapitel 2, Vers 16 und 17, da sagt Gott zum Menschen, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Schon ganz am Anfang hat Gott es in uns reingelegt, oder wir haben uns das genommen, um genau zu sein, ja, diese Möglichkeit, dass wir erkennen, was gut und böse ist, was gerecht ist und was nicht gerecht ist. Und da haben wir ein ganz sensibles Gespür dafür. Und manchmal empfinden wir sogar Dinge als Unrecht, die mit Gott zu tun haben. Also Dinge, die jetzt gar nicht menschlich irgendwie gemacht sind, Naturkatastrophen zum Beispiel. Ja, warum verhindert Gott das nicht, dass es Überflutungen gibt, dass es Überschwemmungen gibt und die Existenz von Menschen zerstört wird? Ja, ist ja jetzt gerade aktuell. Warum verhindert Gott das nicht? Das ist doch ungerecht. Der eine verliert alles und der andere wohnt in Schopfloch oben irgendwo in der Horberstraße und da passiert gar nichts. Ja, das ist doch irgendwo ungerecht. Oder bei Krankheiten. Ja, wenn jetzt jemand 112 ist, ja, und irgendwann dann vielleicht man sagt, ja, jetzt geht das Leben zu Ende, da haben wir alle irgendwo ein Verständnis dafür. Wenn das eine Mutter mit 35 trifft, die vier Kinder zu Hause hat, dann sagt man, das ist doch ungerecht. Und auch beim aktiven Handeln Gottes, also nicht nur, dass es solche Dinge nicht verhindert, sondern auch beim aktiven Handeln Gottes, wenn wir in die Bibel reinschauen. Gibt es solche Stellen. Also ich habe in der Vorbereitung, ich habe überlegt, ob ich das als Einstieg nehme, habe mich aber dagegen entschieden, die Geschichte von Abraham gelesen, also eine Geschichte von Abraham. Und zwar konkret die, wo Gott Abraham besucht in seinem Zelt und hinterher laufen die beiden weiter, machen so einen Spaziergang und Gott sagt dem Abraham, ich gehe mal nach Sodom und Gomorra und schaue mir an, was dort abgeht. Ich habe gehört, dort laufen schlimme Dinge ab. Und dann verhandelt da Abraham mit Gott und sagt, ja Mensch, wenn da aber ein paar Gerechte sind, ein paar Gottesfürchtige, kannst du da nicht die Stadt verschonen. Und die handeln immer weiter. Und am Ende wird dann ganz spektakulär der Cousin vom Abraham evakuiert. Ist das sein Cousin oder sein Neffe? Sein Onkel? Ich weiß es nicht mehr. Der Lot halt auf jeden Fall. Der ist halt auch ein wichtiger Mann. Und der wird evakuiert mit seiner Familie. Die letzten Gottesfürchtigen werden evakuiert. Und wenn man die Geschichte aber weiterliest, merkt man, so gottesfürchtig waren die gar nicht. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Und dann fällt Feuer und Schwefel vom Himmel und beide Städte werden vernichtet. Und wenn wir das so lesen, vor allem mit unserer christlichen Brille, denkt man, jawohl, denen ist es recht geschehen. Aber es ist ja eine komplette Stadt. Wenn Gott jetzt, keine Ahnung, Tübingen platt machen würde, gibt es da nicht ein paar Unschuldige, also egal wie ihr jetzt zu Tübingen steht, ja, aber so ein paar Kinder, ein paar Frauen, weiß nicht, Schwangere, Alte, Kranke, keine Ahnung, wird doch ein paar Unschuldige in Tübingen geben. Ja, und dann merken wir, war das jetzt wirklich gerecht von Gott? Oder die Geschichte mit der Flut, ja, und dann lesen wir die immer den Kindern vor, und dann sind da die bunten Tiere und die Arche und ja, die werden gerettet, aber alle anderen werden ja nicht gerettet. Also ich habe so eine Kinderbibel zu Hause, die ist dann eher für Erwachsene illustriert und da siehst du dann die Elefanten quasi stehen und die anderen Tiere und dann steigt das Wasser immer höher und am Ende siehst du nur noch die Spitze von den Elefantenrüsseln und dann steigt das Wasser noch höher. Ist das jetzt alles gerecht? Ist Gott wirklich gerecht? Manchmal empfinden wir das so, dass Gott vielleicht gar kein gerechter Gott ist. Und um das zu verstehen, müssen wir uns mit einer weiteren Eigenschaft Gottes beschäftigen. Und die Bibel nennt diese Eigenschaft Heiligkeit. Gott ist heilig. Wenn wir über Gerechtigkeit reden und über Gerechtigkeit nachdenken, dann tun wir das meistens aus einer sehr menschlichen Perspektive. Wenn Menschen mit Gerechtigkeit zu tun haben, dann ist der Mensch die absolute Maxime. Weil wir nichts anderes haben. Wir können menschlich gesehen, wenn wir Gott ausblenden, wenn wir Ideen, Ideologien ausblenden, dann können wir nur den Menschen als Maxime für Recht, für Gesetz, für Zusammenleben ansetzen. Das heißt, das Wohlbefinden des Menschen muss oberste Maxime sein. Bei jeder Rechtsprechung, bei jeder Gesetzgebung, ja, die menschlich gemacht ist, ist der Mensch die Referenzgröße, oder? Wir als Menschen sind die Einzigen, wir sagen, wir sind was Besonderes, wir können reden, wir können denken, keine Ahnung, uns unterscheidet was zu den Tieren und damit ist der Mensch die Referenzgröße. Vielleicht noch ein bisschen die Natur, die dient aber ja auch quasi uns Menschen. Und das sind die Ansätze, die immer gewählt werden, wenn es darum geht, wie leben wir Menschen zusammen und was beurteilen wir als gut, als gerecht und was als unrecht. Also das Wohlbefinden von Menschen ist immer die oberste Maxime. Und egal, wie wir das jetzt machen, also da gibt es dann unterschiedliche Ansätze. Also es gibt Ansätze, die sagen, ja, das Wohlbefinden eines einzelnen Menschen muss im Mittelpunkt stehen. Diktaturen zum Beispiel oder Monarchien, ja, das ist eigentlich das Gleiche. Aber bei Diktaturen zum Beispiel, da steht das Wohlbefinden des großen Herrschers an oberster Stelle. Dem muss es gut gehen. Ja? Der Pharao muss seine Pyramiden bekommen und seine Paläste und seine Tempel und alle Gesetzmäßigkeit richtet sich auf den Pharao. Aus. Es gibt sowas wie Demokratie, das ist dann später entstanden, haben wir dann irgendwann erfunden und dort ist das Wohlbefinden aller irgendwie, muss austariert sein. Also es muss den Menschen irgendwie gut gehen und es ist immer ein Kompromisse schließen. Ja, also wir müssen immer gucken, dass es möglichst vielen möglichst gut geht. Das ist so ein Ausbalancieren und Austarieren in der Demokratie. Ja, da zählt auch nicht der Wille der Mehrheit unbedingt, sondern die Frage auch, wie viel Gutes oder wie viel Schaden entsteht. Ja. Und deswegen haben wir sowas wie Schulbildung zum Beispiel. Das sagt man, ja gut, alle müssen mitzahlen, damit die Kinder von einigen, von der Minderheit vielleicht, eine gute Schulbildung bekommen. Ja. Also den einen ist es ist ein bisschen einen Schaden zuzumuten. Die müssen Steuern zahlen, ja, das ist der Schaden. Und damit die anderen einen großen Mehrwert haben. Ja? Und gesellschaftlich ergibt sich dann ein Mehrwert. Ja? Also es ist ein Austarieren von Interessen. Oder im Kommunismus zum Beispiel, da zählt das Wohlbefinden der Mehrheit. Ja? In China zum Beispiel. Also sobald es mehr Leuten gut geht, als es schlecht geht, ist es gut. Weil unterm Strich quasi dann was Positives rauskommt. Da wird ein Staudamm gebaut, 1000 Leute müssen umsiedeln. Das ist aber egal, weil 100.000 Leute Strom bekommen. Ja, also da ist wieder ein anderer Ansatz. Aber der Mensch, ob es Menschen gut geht, ist immer oberste Maxime, wenn wir Menschen Gesetze machen. Und das stellt uns vor ein Problem, weil menschliches Gesetz bringt nur bis zu einem bestimmten Punkt Gerechtigkeit. Es kann nie eine absolute Gerechtigkeit geben. Ja, es kann Betrug geben zum Beispiel, dass Leute einfach falsch handeln, ja, und nicht belangt werden können. Oder dass Lücken im Gesetz ausgenutzt werden, ja, wo wir merken, irgendwie passiert da Unrecht, ja, aber die Person bewegt sich immer noch im Rahmen des Erlaubten. Also das gibt es ja manchmal. Ich habe da gar kein konkretes Beispiel, hätte ich mir vielleicht überlegen sollen. Aber manchmal spüren wir das ja. Dann manchmal lesen wir so eine Schlagzeile in der Zeitung und merken, da passiert irgendwas, das empfinden wir als ungerecht, aber es ist gesetzlich gedeckt, kann nicht belangt werden, die Person. Ja, und dann werden vielleicht die Gesetze nachjustiert und wird vielleicht ein neues Gesetz erlassen und dann geht die Geschichte weiter. Es gibt aber auch Sachen, die außerhalb des Gesetzes liegen, ja, wo wir gar nichts machen können, eben Krankheiten, Naturkatastrophen, wo Dinge passieren, die wir als ungerecht empfinden, wo es aber dann keinen Verantwortlichen gibt. Ja, das ist ja oft so, nachdem ein Unglück passiert ist oder eine Naturkatastrophe, dann ist die Frage, wer war zuständig fürs Hochwassermanagement, wer war zuständig für die Wartung der Deiche. Ja, wir wollen einen Schuldigen haben, aber es gibt nicht immer einen Schuldigen. Und selbst wenn, dann passiert das, was der Christus letzte Mal auch angesprochen hat, was ist denn, wann kann denn wirklich Gerechtigkeit geschehen? Das ist ja sehr subjektiv, oder? Also es ist ja keine abstrakte Größe. Wann passiert denn Gerechtigkeit? Der Christ hat letztes Mal das Beispiel gebracht, jemand überfährt dein Kind. Ja, wie viel Strafe muss der jetzt zahlen, damit du sagst, da ist Gerechtigkeit geschehen? Ja, so viel war mein Kind wert, jetzt ist das ausgeglichen. Und an wen? Lässt sich das monetär? Dann sagst du ja, nee, der muss ins Gefängnis. Ja, wie viele Jahre muss der kriegen, damit das gerecht ist? Selbst wenn man sagen würde, man führt die Todesstrafe ein, dann stirbt ein Mensch für das Leben eines anderen, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber ist es letztlich gerecht? Ist dann Ausgleich geschehen oder ist zweimal Unrecht geschehen? Können wir menschlich gesehen überhaupt Gerechtigkeit herstellen? Und selbst wenn wir das göttliche Gesetz ansetzen, jetzt sagen manche vielleicht, ja gut, müssen wir in die Bibel reinschauen, Gott hat uns ja ein gutes Gesetz gegeben mit Mose, selbst da tauchen die gleichen Probleme auf. Ja, Jesus streitet sich mit den Pharisäern da oft drüber. In Matthäus 19 zum Beispiel, ab Vers 3 könnt ihr die Geschichte nachlesen. Das hier ist jetzt ab Vers 8 oder so, keine Ahnung. Da streitet sich Jesus mit den Pharisäern und die kommen und sagen, was sagst du zur Ehescheidung? Ja, war ein ganz brisantes Thema damals. Was sagst du zur Ehescheidung? Und dann sagen sie zu ihm, Mose hat uns ja das Gesetz gegeben, das gute Gesetz von Gott selber. Gott hat Mose das Gesetz gegeben, Mose hat uns das Gesetz gegeben. Also Gott sagt, wir dürfen uns scheiden lassen. Was sagst du dazu? Und Jesus sagt, naja, das steht schon im Gesetz. Es war aber so nie von Gott geplant. So hat Gott nie gedacht. Ja, also da sagt er schon hier, das Gesetz stößt hier an Grenzen. Es gibt hier einfach Dinge, die nicht so laufen, wie sie laufen sollten, auch wenn ihr euch 100% ans Gesetz haltet. Oder in Matthäus 23, Vers 23, da klagt er die Pharisäer an und sagt, Mensch, ihr Schriftgelehrten, ihr Pharisäer, ihr seid solche Heuchler, ihr gebt den Zehnten von allem, ja? Ihr bewegt euch innerhalb vom Rahmen des Gesetzes, ihr haltet es perfekt ein, sogar von den Küchenkräutern gebt ihr den zehnten Anteil ab. Ihr haltet das Gesetz perfekt ein, aber ihr vergesst Barmherzigkeit und Recht und Glauben. Also ihr bewegt euch innerhalb des Gesetzes, aber es ist nicht gerecht. Es ist nicht diese Gerechtigkeit, die Gott von uns fordert. Und wenn schon das Gesetz Gottes das nicht schaffen kann, dass wir gerecht leben oder in der Gerechtigkeit leben, ist ja die Frage, kann Gott selber also fehlbar handeln? Kann er ungerecht handeln? Und die Antwort ist nein. Und das hat mit dieser Heiligkeit Gottes zu tun. Also das, was die Bibel Heiligkeit nennt. Gott selber ist der eigentliche Maßstab für Gerechtigkeit, nicht der Mensch. Ich habe euch gesagt, wenn wir Menschen über Gerechtigkeit nachdenken, dann stellen wir immer den Menschen als oberste Maxime hin. Geht es möglichst vielen Menschen gut? Geht es dem Einzelnen gut? Geht es der Gesellschaft gut? Wie auch immer wir das definieren. Und dann ist was gerecht. Aber biblisch gesehen oder global gesehen ist Gott selber der eigentliche Maßstab für Gerechtigkeit. Gott selber hat die Welt erschaffen. Aus ihm ist alles herausgekommen. Das heißt, Unrecht misst sich immer am Verhältnis zu Gott und nicht am Verhältnis zu anderen Menschen oder mir selber. Ich habe da mal eine Skizze gemacht und ich bringe uns die nochmal. Ich habe euch das mal so aufgezeichnet, dass ich gesagt habe, hier ist Gott. Ja, hier ist Gott, der ist perfekt, der ist allmächtig, allwissend, der ist heilig. Das ist hier Gott. Und ich habe jetzt so mal ein bisschen optisch abgegrenzt. Ja, also da stößt natürlich das Bild jetzt ein bisschen an seine Grenzen. Ich habe das jetzt mal optisch abgegrenzt mit diesem Kreis drumherum. Hier ist Gott, hier ist Perfektion. Und jetzt schafft Gott alles. Und die Frage ist, was gut oder schlecht ist, was Sünde oder nicht Sünde, misst sich daran, dient es dem Willen Gottes? Ist es auf Gott hin ausgerichtet? Bringt es uns näher zu Gott oder bringt es uns weg von Gott? Ja? Also hier mache ich mal so Strahlen. Ich ja, weiß jetzt auch nicht, ob das das perfekte Bild ist, aber ja. Und die Frage ist, wie verhalten wir uns? Jetzt sind wir geschaffen. Nochmal eine neue Farbe. Ja, du und ich, wir sind jetzt hier geschaffene Wesen. Und die Frage ist, bewegen wir uns weg von Gott? Ja, tun wir was Schlechtes, was seinem Willen widerspricht? Oder bewegen wir uns auf Gott zu? Ja? Und daran misst sich Gerechtigkeit, weil Gott absolut ist. Aus ihm heraus ist alles entstanden. Sünde ist alles, was dem Willen Gottes zuwiderläuft, was gegen Gott läuft, was uns wegbringt von Gott. Und deswegen kann Gott auch keine Sünde vollbringen. Deswegen kann Gott nichts Schlechtes tun, per Definition. Gott kann genauso wenig sündigen, wie Wasser nass werden kann. Versteht ihr? Gott kann genauso wenig sündigen, wie Wasser nass werden kann. Oder Jakobus 1, Vers 13 heißt, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemanden. Ja, Gott selber, das ist gar nicht möglich. Ja? Also per Definition schon nicht möglich. Gott ist also perfekt und wir können uns dem nur annähern. Ja? Wir können hier näher zu Gott kommen. Das ist mal so der Ausgangszustand. Im Alten Testament wird es ganz, ganz deutlich. Ja? Da geht es, Ursula, ich gehe nachher drauf ein, okay? Weil sonst reißt der Gedankengang ab. Im Alten Testament ist es ganz, ganz deutlich ausgeführt mit diesen ganzen Geboten und Gesetzen, die ich einhalten kann, ja? Die mir den Willen Gottes sagen, die so ein bisschen die Ausrichtung mir aufzeigen. Und dann geht es auch noch um kultische Reinigung. Ja, und dann ist es da in der Stiftshütte so, dass Gott sagt, hier in der Stiftshütte, da auf der Bundeslade, ja, hier ist der Engel drauf gewesen, so, hier auf der Bundeslade, da wohne ich, da komme ich euch nahe, oder dann später im Tempel war das so, ja, da steht die Bundeslade bzw. der Tempel und einmal im Jahr, da reinigt sich der Priester so weit und er hält die Gebote so gut ein und er bringt Opfer da und alles Mögliche, dass der Kult ist so weit gereinigt ist, dass er hier bis zur Bundeslade kommen kann, also ganz in die Nähe Gottes. Also er kann bis hierher kommen, ja, so, aber er kann nie diesen Punkt erreichen. Also wir Menschen, wir bewegen uns da vielleicht so auf so einer Skala und Gerechtigkeit oder Güte misst sich daran, in welche Richtung sind wir hier unterwegs. Und dort, wo Gott ist, ist Heiligkeit. Das ist so getrennt davon, das ist so absolut und so mächtig, dass wir das oft vielleicht gar nicht so richtig begreifen können. Also die Bibel schildert das auch, ja, dass wir ja eigentlich hier unterwegs sind und das, was Gott ist, wie Gott ist, unterscheidet sich so stark von dem, was hier außen rum ist, von dem, wo wir uns bewegen, dass uns das verzehrt. Ja, also es sind ganz spannende Begriffe, die biblisch da genutzt werden. Ja, wir können uns dem nicht aussetzen, wir können gar nicht bis hierher kommen. Da gibt es so Szenen in der Bibel, wo Menschen umfallen. Ja? Da kommt ein Engel, der kommt so aus diesem Bereich raus in unsere menschliche Wirklichkeit hinein und die Menschen fallen um und sie sagen, ich muss vergehen. Oder die fallen um wie ohnmächtig. Die Bibel sagt auch, wenn du Gott selber sehen würdest, nur sehen, in diese Gegenwart hineintreten würdest, das könntest du nicht aushalten. Das würde dich vernichten. Und das bringt uns, und ihr merkt schon, zum vorletzten Punkt meiner Predigt, dem Zorn Gottes. Der Zorn Gottes, ja, das ist auch so eine Formulierung, die die Bibel beschreibt. Und der Zorn Gottes ist keine Emotion. Ja, ich habe euch das jetzt hier so ein bisschen beschrieben, wie wir uns das vorzustellen haben. Und der Zorn Gottes ist jetzt nicht per se eine Definition. Gott sitzt hier nicht oben auf seinem Thron und guckt, was du machst und sagst, ah, du machst jetzt was falsch, jetzt werde ich zornig. Ja, das wäre wütend, wäre vielleicht dann eine bessere Ausdrucksweise. Der Zorn Gottes ist mehr sowas wie ein Naturgesetz. Wenn Gott absolut ist und wenn sich alles an Gott misst, dann ist ja was Gott entgegenläuft, etwas, das nicht natürlich ist. Ja, ihr könnt euch das vorstellen wie ein Magnetfeld. Habt ihr schon mal so ein Magnetfeld gesehen? Ich hätte ein Bild mitbringen sollen, aber es mir ist gerade eben eingefallen. Ja, wie so ein Magnetfeld, und dann kann man ja diese Eisenspäne außen rum streuen und dann sieht man diese Richtungen, in die die laufen, ja, diese Linien. Und wenn da jetzt ein anderer Magnet ist oder ein Eisenstückchen quer liegt, dann wird es durch diese Kraft in die richtige Richtung gezogen. Es ist wie ein Naturgesetz. Zorn Gottes dürft ihr euch nicht vorstellen als eine Emotion. Gott sitzt oben auf seinem Thron und schaut schön, was wir machen, und dann wird er zornig, wenn wir was falsch machen. Das wäre die falsche Vorstellung, sondern der Zorn Gottes ist mehr ein Naturgesetz. Sowas wie Licht und Dunkel. Das ist das Bild, das ich eigentlich mitbringen wollte. Und hier seht ihr so diese Strahlen, die hier ausgehen. Ja? Und ihr könnt es mal selber ausprobieren. Wenn ihr nächste Woche ganz viel Zeit habt, dann räumt ihr mal euer Wohnzimmer komplett leer, und dann schraubt ihr nur eine Glühbirne in die Decke und dann macht ihr die an, und ihr werdet sehen, es ist überall hell. Ja? Und so ist es mit Gottes Heiligkeit auch. Die strahlt überall hin. Die ist eigentlich überall. Und die ist wie so ein Naturgesetz. Und das Licht vertreibt die Dunkelheit. Ja, so wie die Heiligkeit Gottes die Sünde vertreibt. Die kann da nicht sein. Und es ist einfach ein Naturgesetz. Da steckt keine Emotion dahinter. Das Licht, das aus eurer Glühbirne kommt, das hat da keine Emotion der Dunkelheit gegenüber. Das ist ein Naturgesetz. Da, wo das Licht hinkommt, da geht die Dunkelheit weg. Die Dunkelheit ist eigentlich nur die Abwesenheit von Licht. Und so ist es mit der Heiligkeit Gottes auch. Und der Zorn, das ist ein Bild, das die Bibel verwendet, um dieses Naturgesetz zu beschreiben, dass Gottes Heiligkeit sich eigentlich überall ausbreitet und der Sünde und der Schlechtigkeit und dem Bösen in der Welt das auslöscht, dem entgegentritt. Und das fühlt sich vielleicht aus unserer Perspektive, die wir hier draußen stehen, an wie ein Zorn. Das kann sich anfühlen wie eine Emotion. Genauso wie sich eine Naturgewalt anfühlen kann wie ein Zorn, oder? Ja, wenn so ein Erdbeben kommt, ja, dann haben wir so das Gefühl, als wäre die Erde zornig auf uns und als würde sie sich mal aufbäumen, oder kommt so eine Überschwemmung, dann sagt man, Mutter Natur nimmt Rache. Aber es ist nicht Mutter Natur, es ist einfach ein Naturgesetz, es ist ein Naturereignis. Es hat nichts mit Emotionen zu tun, es ist einfach was ganz Natürliches. Und die Frage ist ja jetzt, was können wir tun? Was können wir jetzt tun? Ja, jetzt habe ich da viel drüber geredet. Was passiert jetzt? Stehen wir hier. Und die Antwort ist nichts. Wir können nichts tun. Denn was ich vorher gesagt habe, wir können nie in diesen Bereich reinkommen. Wir können uns dem annähern oder weiter weg sein. Wir können immer brav die Gesetze halten, immer brav sonntags in Gottesdienst kommen, ja, und immer brave Christen sein. Oder wir können einfach machen, was wir wollen. Da sind wir vielleicht weiter weg oder näher dran. Aber letztlich können wir nie in diesen Bereich eintreten. Wir können nie Teil des Lichts werden. Wir können gar nichts tun. Wir können keine guten Menschen sein. Und da schließt sich der Kreis zum Thema Gnade wieder. Das, was der Chris letzte Woche gesagt hat. Denn in Jesus Christus wird Gott selber Mensch und er trägt diese vernichtende Konsequenz seiner eigenen Gerechtigkeit, seiner eigenen Heiligkeit, seines eigenen Zorns am Kreuz auf Golgatha. Dort trifft der Zorn Gottes auf Jesus in seiner vollen Wucht, in seiner vollen Intensität. Wir könnten gar nichts machen. Der Zorn Gottes würde hier alles auslöschen. Ja, also die Heiligkeit, die würde alles erleuchten. Wir könnten gar nichts tun. Aber Gott selber geht ans Kreuz. Und das heißt, dort stirbt nicht einfach nur ein Mensch. Da stirbt nicht einfach nur Jesus. Da stirbt nicht mal einfach nur Gott am Kreuz. Nein, dort hängt Gott am Kreuz und der volle Zorn, die volle Konsequenz, die vernichtende Konsequenz seines Zorns, seiner Heiligkeit, trifft ihn selbst. Und das ist diese Gnade, von der der Christ letzten Sonntag gepredigt hat. Gnade ist das Gegenteil von dem, was wir verdient hätten. Wir hätten verdient, dass es uns trifft, aber wir dürfen uns quasi in den Schatten des Kreuzes reinstellen, wenn du es so willst. Ja, wir dürfen uns unter das Kreuz stellen. In Epheser 2, Vers 8 und 9 heißt es, denn aus Gnade seid ihr gerettet worden durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich jemand rühme. Egal wie gut du bist, egal wie nahe du da Gott kommst, dieses Licht strahlt aus, diese Heiligkeit ist da und wir können der nicht begegnen, wir können der nicht standhalten. Und vor dieser Naturgewalt kann uns nur Jesus Christus retten. Aber Gnade ist noch mehr, du kannst die nächste Folie reinmachen. Und das ist der letzte Punkt vergangenen Sonntag gewesen. Also wenn ich es richtig verstanden habe zumindest. Gnade ist noch mehr. Sie eröffnet uns die Herrlichkeit Gottes. Wir sind plötzlich nicht mehr hier unterwegs, sondern wir sind jetzt hier. Jesus bringt uns hier in diesen Heiligkeitsbereich rein. Wir sind geheiligt, wir sind gerettet. Wir sind plötzlich hier in diesem Bereich selber. Wir sind Kinder Gottes geworden, wir sind erlöst. Nichts trennt uns mehr von unserem Vater. Wir sind seine Kinder geworden. Wir sind Kinder des Lichts geworden. So beschreibt es die Bibel selber. Und es ist so ein wunderbarer Gedanke, der ganz ausführlich im Galaterbrief zum Beispiel aufgegriffen wird von Paulus. Wenn euch das interessiert, ja, dann lest mal diesen Galaterbrief, der ist gar nicht so lang. Schaut da mal rein, überlegt euch, was bedeutet es? Wir sind tatsächlich Kinder des Lichts geworden, wir sind Teil dessen geworden. Und das heißt aber auch, wir brauchen keine Angst haben vor Gott, vor seiner Heiligkeit, vor seiner Macht, vor seiner Größe. Denn der Zorn Gottes hat Jesus am Kreuz getroffen, einmal. Dieser Zorn ist keine Emotion, die neu entfacht werden kann, die nochmal kommt, die irgendwie, ja, jetzt machst du dann wieder was Falsches oder bist du halt nicht mit Jesus unterwegs oder keine Ahnung, hey, machst du deine stille Zeit nicht am Montagmorgen oder so und dann ist Gott wieder zornig. Nein, ist ja keine Emotion, sondern es ist ein Grundzustand. Und von diesem Grundzustand sind wir gerettet worden. Du kannst Gott nicht nochmal neu zornig machen, denn was am Kreuz geschehen ist, ist zwar für uns Menschen aus unserer menschlichen Perspektive historisch einmalig geschehen, aber es gilt über alle Zeit hinweg. Und deswegen kann Paulus auch sagen in Römer 4, Vers 3, dass Abraham durch seinen Glauben gerecht wurde. Das hat schon für Abraham damals gegolten. Und ich hoffe, dass ich euch die Sichtweise auf diese Eigenschaften Gottes, die Heiligkeit Gottes, die Gerechtigkeit Gottes und auch den Zorn Gottes neu eröffnen konnte. Dass ich euch da was mitgeben konnte. Wir brauchen keine Angst da davor zu haben, denn Jesus ist für uns schon ans Kreuz gegangen. Ihn hat der Zorn Gottes schon in all seiner vernichtenden Konsequenz getroffen. Und wir brauchen keine Angst mehr haben. Wir können jetzt, vielleicht wie der Junge hier bei dem Bild, ich habe ein Symbolbild gesucht, mit dieser Haltung Gott begegnen als seine Kinder. Und es ist was Wunderbares und es geschieht aus Gnade heraus. Wir können da nichts dazu tun. Und ich habe gesagt am Anfang, um das noch ganz kurz zu ergänzen, ein ganz kurzer Schlenker am Ende noch, man kann auch auf der Seite vom Pferd fallen. Jetzt gibt es Leute, die sagen, der Zorn Gottes ist jetzt erledigt, jetzt kannst du machen, was du willst. Aber du bist ja Kind Gottes. Der Heilige Geist lebt ja in dir. Du bist ja gerettet und das ändert doch fundamental deine Wesenseinstellung. Die Frage ist ja nicht mehr, tun wir jetzt das Richtige, damit wir hier irgendwie Gott näher kommen oder nicht? Das war früher vielleicht das Ding, das war alttestamentlich. Können wir uns Gott irgendwie annähern? Nein, wir sind ganz bei Gott. Und wenn wir Kinder Gottes sind, dann interessiert uns doch auch, was möchte unser Vater für uns? Was ist das Gute, das er für uns in unserem Leben möchte? Und dann kommen wir mit einer ganz anderen Einstellung daran. Also nicht, dass ich jetzt sage, hier der Zorn Gottes, alles verraucht, alles gut, wir sind nochmal davon gekommen oder so und jetzt können wir machen, was wir wollen. Das wäre jetzt das Falsche an Mitnehmen, aber gleichzeitig brauchen wir auch nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Wir sind gerettet. Und ich hoffe, dass das ist, was du heute mitnimmst. Ein neuer Blick nochmal auf das, was der Christ schon letzte Woche gesagt hat, auf diese Gnade Gottes. Denn in Psalm 33, Vers 5 heißt es, Gott liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist voll der Güte des Herrn. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, vielen Dank, dass du gnädig bist, dass du uns vor dieser letzten Konsequenz bewahrst, dass wir eigentlich vergehen müssten, weil wir nicht perfekt sind, weil unsere Welt nicht perfekt ist, weil alles nicht so ist, wie es vielleicht von dir ursprünglich gedacht war. Danke, dass du deine schützende Hand über uns hältst, dass du uns bewahrst, dass du uns die Möglichkeit gibst, auf dieser Welt zu leben. Und danke, dass du uns nach Hause holst, dass du so gnädig bist, dass wir wirklich bei dir leben dürfen als deine Kinder. Und gib uns immer wieder neue Freude auch in unser Herz, neue Liebe in unser Herz. Lass uns das immer wieder neu erleben, wie das ist, mit dir unterwegs zu sein. Und ich möchte dich bitten, dass du den Heiligen Geist immer neu in uns wirksam werden lässt. Danke, dass du in uns lebst. und mach, dass wir das immer wieder spüren dürfen. Amen. Wir singen ein Lied, oder?